AC 104, der Beweis für zukünftige Leben, mit Venerable Phil Baker via Skype, Klasse 4. Letzte Woche haben wir über eine Person gesprochen, die gültige Wahrnehmungen hat. Und im Besonderen haben wir über eine Person gesprochen, die immer gültige Wahrnehmungen hat. Woher wissen wir, dass jemand gültige Wahrnehmungen hat? Wir haben vorher darüber gesprochen, dass wir gültige Wahrnehmungen oder Zemmas haben zu 99,9% der Zeit. Es gibt nur wenige Momente, in denen wir keine gültige Wahrnehmung haben. Momente, in denen wir keine gültige Wahrnehmung haben, sind, wenn wir betrunken sind, wenn wir krank sind, wenn wir uns stark aufregen. Diese Momente sind so, wie wenn wir ein Poster von einer Person sehen, zum Beispiel auf einem Bahnhof. Und wenn wir dann wirklich nah an das Poster herantreten, dann sehen wir, dass es zum Beispiel eine Banane ist. So ähnlich. Oder das Eichhörnchen, das sich als Laub, das vom Wind über die Straße geweht wird, herausstellt. Was ist es also, was die Wahrnehmung eines Buddhas unterscheidet von unseren eigenen Wahrnehmungen? Ist dieses 0,1% eine gültige Wahrnehmung? Wie sieht ein Buddha Dinge? Wie nimmt ein Buddha Dinge wahr? Manche Buddhas haben Namen, die verbunden sind mit dem Akt des Sehens. Avalokiteshvara zum Beispiel heißt Sehen mit liebenden Augen. Auf Tibetisch ist Avalokiteshvara Chenrezig. Das ist der tibetische Name Chenrezig. Seine Heiligkeit, der Dalai Lama, wird als Reinkarnation von Chenrezig betrachtet, zum Beispiel. Chenrezig ist die Gottheit des Mitgefühls. Chenrezig bedeutet liebende Augen oder wörtlicher mit liebenden Augen sehen. Beide Teile des Namens, Chen und der Zig-Teil, sind ehrende Bezeichnungen. Chen ist das ehrende Wort für Auge und Zig ist der ehrende Ausdruck für Sehen. Das ist also eine sehr bestimmte Art des Sehens von bestimmten Personen oder Wesen. Was ein da sieht, sind Dinge oder Objekte. Ein Buddha sieht die Dinge direkt. Er sieht die Dinge ohne einen konzeptemachenden Geist. Das heißt, er hat kein Bedürfnis für Logik. Ein Buddha muss Dinge nicht herausfinden. Nicht einmal die tief verborgenen Phänomene und Objekte. Ein Buddha weiß die Dinge direkt. Wenn wir in diesem Zusammenhang von Sehen sprechen, bedeutet dies für einen Buddha, dass alle seine Sinne arbeiten. Alle 6 Sinne. die Augen, die Ohren, der Geruchssinn, der Geschmackssinn, der Hautsinn und der geistige Sinn. Sie funktionieren alle. Und Dinge direkt zu sehen, heißt ohne der Notwendigkeit eines konzeptionellen Geistes. Also, was sieht ein Buddha? Die Antwort hat zwei Teile. Der erste Teil ist ein tibetisches Wort, das sehr schwer ins Englische zu übersetzen ist. Wir übersetzen es mit der Gesamtheit aller Objekte, was so viel bedeutet wie alle Dinge, die es gibt. Und alle Objekte heißt auch alle Dinge in der Gegenwart, in der Vergangenheit und in der Zukunft. Ich weiß nicht, wie ihr dies ins Deutsche übersetzen würdet, was eben genau dieses alle Dinge ausdrückt. In Englisch gibt es keine bessere Bezeichnung dafür. Vielleicht habt ihr ja ein deutsches Wort, was diesen Sachverhalt besser ausdrückt. Also es bedeutet alle Dinge. Und für einen Buddha sind all diese Dinge vorhanden. Sie sind für ihn nicht verborgen und nicht tief verborgen, weil der Buddha sie direkt wahrnimmt. Wenn wir über alle Objekte sprechen, müssen wir sie immer einteilen. Müssen wir immer hinzufügen, für wen. Wenn wir von den drei Arten von Phänomenen sprechen, sprechen wir immer von den offensichtlichen, verborgenen und tief verborgenen Phänomenen. Wir müssen immer einteilen, wenn wir von diesen Phänomenen sprechen, für wen. Für wen sind diese Objekte offensichtlich verborgen oder tief verborgen? Für uns zum Beispiel ist die Leerheit ein verborgenes Objekt. Aber für jemand, der die Leerheit direkt erfahren hat, ist es ein offensichtliches Phänomen, weil er es direkt erfahren hat. Für jemand, der eine intellektuelle Wahrnehmung der Leerheit hat, dann ist dieses intellektuelle Wahrnehmen ein offensichtliches Objekt für ihn. Ein Nungyur. Jemand, der kein intellektuelles Verstehen der Leerheit hat, für den ist die intellektuelle Wahrnehmung der Leerheit verborgen. Derjenige kann nur die Logik benutzen, um anzufangen, die Leerheit zu verstehen. Und für einen Buddha ist jedes Objekt im ganzen Universum ist für ihn wie wenn wir Farben sehen. Also für uns, wenn unser Auge blau sieht, ist das ohne Beteiligung des Geistes. Es sieht einfach blau. Und das ist für uns eine direkte Wahrnehmung. Und es ist ein offensichtliches Phänomen für das Auge. Und für einen Buddha sind alle Objekte aller Kategorien direkt und offensichtlich. Jedes einzelne Objekt im ganzen Universum. Der zweite Teil der Antwort, was ist für einen Buddha offensichtlich, ist das, was wir die ultimative Natur der Dinge nennen. Oder man kann auch dazu sagen, die Dinge, wie sie sind. Also, die Dinge sind leer. Von was sind diese Dinge leer? Sie sind leer davon, eine eigene Natur zu haben. Also, wenn ein Buddha Dinge wahrnimmt, wenn er sie direkt wahrnimmt, dann nimmt ein Buddha die Dinge so wahr, wie sie wirklich existieren. Und was ist die Natur ihrer wahren Existenz? Es ist, dass sie keine eigene Natur haben. Haben Dinge eine eigene Natur? Ja, haben sie. Kommt diese Natur von den Objekten? Nein, sie kommt nicht von den Objekten. Woher kommt sie? Grundsätzlich von unserem Karma. Und das Gleiche gilt auch für einen Buddha. Ein Buddha versteht direkt das abhängige Entstehen aller Objekte. Was heißt, dass alle Dinge von Ursachen und Konditionen hervorgebracht werden? Und wie ist es mit einer Person, die den Pfad des Sehens betreten hat? Wie sieht diese Person Objekte? Eine Person, die den Pfad des Sehens betreten hat, sieht die Objekte nur mit ihrem Geistessinn. Um die direkte Erfahrung von Leerheit zu haben, musst du in einem sehr, sehr tiefen Zustand der Meditation sein. Wie kommt man dahin? Im Kurs 3, ich glaube, den habt ihr alle. In diesem Kurs sprechen wir über Meditation und die 9 Stufen der Meditation, die wir erreichen wollen. Und die tiefste der tiefste Zustand der Meditation heißt beständige Ruhe. Oder auch spezielle Erkenntnis. Die beständige Ruhe ist ein Zustand, in dem du einfach das Objekt in deinem Geist hältst. Deine Aufmerksamkeit gilt nur diesem Objekt. Deine Aufmerksamkeit schweift nie von deinem Objekt ab. Geshe-la sagt, dass beständige Ruhe eigentlich kein gutes Wort ist, um diesen Zustand zu beschreiben. Die Art von Aufmerksamkeit, die du hast, entspricht der Aufmerksamkeit, wenn du einen Film schaust. Und du lehnst dich in deinem Sitz nach vorne und du gehst total im Film auf. Der Film hat dich. Alles, was du wahrnimmst, ist nur der Film. So ähnlich ist dieser Zustand. Es ist nicht Ruhe, sondern du bist völlig absorbiert. Die beständige Ruhe meint im Sinn von Ruhe, dass dein Geist nicht von einem Objekt zum anderen wandert. Er ist nur auf einem Objekt. Die spezielle Einsicht ist ein Zustand, wo du anfängst, über das Objekt nachzudenken und es zu analysieren. Es ist immer noch ein sehr tiefer Zustand der Meditation. Dadurch wird jetzt aber der Zustand der beständigen Ruhe gestört, weil du über das Objekt nachdenkst. Was heißt, dass dein Geist sich um das Objekt herum bewegt? Es betrachtet und abwägt, und diese Art der Analyse, diese Art der Meditation ist sehr, sehr gut, um Dinge zu verstehen. Und dann gehst du wieder zurück zur beständigen Ruhe. Das heißt, dein Geist wird wieder ruhiger und du hältst nur das Objekt im Geiste. Der analytische Teil verschwindet dann. Und dann kann etwas ganz Interessantes passieren. Du kannst zwischen der beständigen Ruhe und der speziellen Einsicht hin und her wechseln. Und du veränderst die Zeitdauer, die du in jedem der beiden Zustände verbleibst. Am Anfang wirst du alle 5 Minuten wechseln. 5 Minuten in der beständigen Ruhe und 5 Minuten in spezieller Einsicht. Und dann wieder 5 Minuten auf beständiger Ruhe und so weiter. Und dann fängst du an, die Zeitdauer zu verkürzen. Du verkürzt sie so lange, bis du auf 5 Sekunden herunter bist, dass du 5 Sekunden auch in beständiger Ruhe bist und 5 Sekunden in spezieller Einsicht. Und dann verkürzt du es weiter auf 4 Sekunden und 3 Sekunden. Und dann kann es passieren, dass die beständige Ruhe und die spezielle Einsicht verschmelzen. Und das ist ein ganz besonders starker und mächtiger Zustand des Geistes. Und dann kann es sein, dass du in den Gestaltsbereich hineingleiten kannst. Also wir bleiben im Begierdebereich. Im Begierdebereich gibt es 6 unterschiedliche Typen von Wesen. Und ich glaube, das habt ihr schon behandelt. Da gibt es die Freudewesen, davon gibt es 2 unterschiedliche Arten. Uns Menschen, Tiere, die gierigen Geister, die hungrigen Geister. Und dann gibt es noch Wesen, die eine Wahrnehmung von Hölle haben. Diese 6 Arten von Wesen sind alle im Begierdebereich. Aber es gibt einen Ort darüber, der Gestaltsbereich heißt. Und dort können wir hingehen, wenn wir die beständige Ruhe und die spezielle Einsicht verschmolzen haben. In den unteren Stufen des Gestaltsbereichs können wir die Leerheit direkt erfahren. Also wenn wir eine direkte Erfahrung der Leerheit haben, haben wir den Begierdebereich verlassen. Wir sind nicht mehr im Begierdebereich. Also unser Körper sitzt auf dem Meditationskissen und wir werden auch wieder zu ihm zurückkehren. Wir verirren uns nirgends, aber unser Geist ist in einen anderen Bereich gereist. Und was unser Geist dort wahrnimmt, ist, wie die Dinge wirklich existieren. Und er tut das mit dem geistigen Bewusstsein. Die Sinne sind heruntergefahren. Wir haben die Sinne in unserem Körper zurückgelassen. Wir sind nicht mehr Teil dieses Körpers. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Teil. Und wenn wir diese Wahrnehmung haben, verändert es unser Leben sehr stark. Also ein Buddha versteht die Dinge mit seinem Geistessinn. Aber er versteht die Dinge auch mit seinen 5 anderen Sinnen. Alles zur gleichen Zeit. Ein Buddha versteht, ein Buddha sieht, ein Buddha nimmt wahr. Alle Dinge des Universums mit allen 6 Sinnen. Und das unterscheidet sich stark von der Erfahrung der Leerheit. Bis zu einem bestimmten Punkt, ich glaube wahrscheinlich, der ist so ein paar Wochen, bevor wir die Butterschaft erreichen. Bis dahin ist die einzige Art, Dinge direkt zu erfahren, mit dem Geistessinn. Also die Leerheit direkt zu erfahren, ist nur mit diesem Geistessinn möglich. Es wird immer in der Meditation sein. Was heißt, dass unsere 5 normalen Sinne nicht arbeiten? Also eine Person auf dem Weg des Sehens sieht die wahre Natur der Dinge. Aber diese Person auf dem Pfad des Sehens sieht nicht ihre konventionelle Natur. Wir haben über die beiden Wahrheiten gesprochen. Dinge haben eine konventionelle Natur, Kunsubdempa. Die konventionelle Wahrheit. Die konventionelle Natur ist wörtlich die Wahrheit für einen Empfänger. Und dann gibt es noch die ultimative Wahrheit, die Wahrheit, wie die Dinge wirklich existieren. Und Personen auf dem Pfad des Sehens sehen die Dinge in ihrer ultimativen Wahrheit, aber nicht in ihrer konventionellen Wahrheit. Und wenn wir Personen sind, die nicht auf dem Pfad des Sehens sind oder wenn wir eine Person auf dem Pfad des Sehens sind, aber uns nicht in der Meditation befinden, dann sehen wir die konventionelle Wahrheit der Dinge. Ein Buddha sieht beide Wahrheiten gleichzeitig. Die konventionelle Wahrheit und die ultimative Wahrheit. Also, Buddhas haben nur Zemmas. Sie haben nie keine Zemmas. Sie haben nie keine gültige Wahrnehmung. Sie haben immer und nur gültige Wahrnehmungen. Wir haben sie 99,9% aller Zeit. Aber diese 0,1% der Zeit gibt es nicht für Buddhas. Diese 0,1% der Zeit, in der wir keine gültigen Wahrnehmungen haben. Und deswegen ist es sehr wichtig für uns, dass wir erkennen, wenn wir gültige Wahrnehmungen haben. Gültige Wahrnehmungen mit unseren Sinnen oder gültige Wahrnehmungen mit unserem Geistessinn. Wenn wir über etwas nachdenken. Buddhas haben gültige Wahrnehmungen von beiden Wahrheiten, von der konventionellen Wahrheit und von der ultimativen Wahrheit. Die ganze Zeit. Wir haben auch über Erinnerung gesprochen. Erinnerungen sind keine Zemmas. Nach der Svatantrika-Schule. Und die Svatantrikas definieren eine gültige Wahrnehmung auch als neu oder frisch. Und die nachfolgenden Momente einer gültigen Wahrnehmung sind nicht frisch. Wenn ihr also jetzt einen Stift aufhebt und ihn anschaut, also der erste Moment, von den 64 Einheiten eines Fingerschnippens. Dieser erste Moment ist eine gültige Wahrnehmung. Aber die nachfolgenden Momente, wo du verstehst, dass du einen Stift siehst, sind keine gültigen Wahrnehmungen. In der Svatantrika-Schule. In anderen Worten, sie sind nicht frisch. Nur der erste Moment ist frisch. Deswegen ist der erste Moment der Buddhaschaft Zemma. Und die Momente danach sind nicht Zemma. Laut der Svatantrika-Schule. Weil sie nicht frisch sind. Und dann gab es noch eine Sicht in Indien, ungefähr zu der Zeit von Dharmakirti und später auch in Tibet, dass der Geist eines Buddhas sich nicht verändert. Er sieht Dinge immer direkt. Er hat immer Allwissenheit. Und sie haben das so interpretiert, dass sich der Geist eines Buddhas nicht verändert. Und Dharmakirti sagte, das ist nicht wahr. Ja, es ist wahr, dass der Buddha die Leerheit erfährt. Und dass die Leerheit sich nicht verändert. Aber der Geist verändert sich. Selbst der Geist eines Buddha. In der Lektüre wird der Beweis geführt, dass die Wahrnehmung eines Buddha in jedem Moment frisch ist. Also der erste Moment der Buddhaschaft ist eine frische, ist eine gültige Wahrnehmung. Und der Moment danach ist ebenfalls eine frische Wahrnehmung. Also jedes Ding, das einem Buddha erscheint, ist eine gültige Wahrnehmung in jedem Moment. Also wenn wir uns an das Blau erinnern, das wir eventuell vor 5 Minuten gesehen haben, dann ist das Objekt Blau, diese Erinnerung, sehr schwach. Es ist undeutlich. Es ist keine gute Kopie des Objektes selbst. Und es ist nicht das Objekt Blau. Und es ist nicht das Objekt, das Blau, das wir vor 5 Minuten gesehen haben. Aber für einen Buddha ist jede Wahrnehmung eine neue Wahrnehmung, eine frische Wahrnehmung. Und es ist unfehlbar. Und sie ist unfehlbar. Weil die wahre Natur des Objektes wahrgenommen wird. Ein Buddha nimmt die wahre Natur von jedem Objekt wahr. Die ganze Zeit. Wir haben eventuell eine Erinnerung an Blau, aber das ist kein Zimmer. Und ein Buddha kann uns wahrnehmen, wie wir diese Erinnerung haben. Und diese Wahrnehmung des Buddhas ist ein Zimmer. Also wir haben eine Erinnerung an Blau. Wir haben kein Zimmer. Und der Buddha, der fähig ist, alles wahrzunehmen, nimmt uns wahr, wie wir diese Erinnerung haben. Und diese Wahrnehmung des Buddha ist ein Zimmer. Dies ist eine gültige Wahrnehmung. Das Thema dieser Klasse hat damit zu tun, dass alles, was ein Buddha sagt, richtig ist. Was heißt, dass ein Buddha ein Zimmer über alle Dinge im Universum hat? Wir müssen in unserem Geist einfühlen, dass das richtig ist. Dass alles, was ein Buddha sagt, richtig ist. Und um das zu tun, müssen wir 3 Tests anwenden. Zum Beispiel, wenn uns etwas passiert und Buddha uns sagt, das ist, weil du deinen Arm vor 2000 Jahren bewegt hast. Woher wissen wir, dass das richtig ist? Woher wissen wir, dass das, was der Buddha sagt, wahr ist? Ja, wir müssen es herausfinden. Lord Buddha sagt sehr oft, glaube nichts, was ich sage, weil ich es sage. Du musst es für dich selbst herausfinden. Um herauszufinden, ob das, was Buddha richtig ist, müssen wir es prüfen. Ist es wahr? Hat es Bestand? Was tun wir? Ein klassisches Beispiel ist ein Zitat von Lord Buddha, was so ähnlich heißt wie: Wenn du anderen gibst, wirst du Besitztümer haben. Wenn du deine Moral einhältst, wirst du glücklich sein. Im Normalfall bezieht sich das auf Ergebnisse im nächsten Leben. Aber du kannst auch in diesem Leben glücklich werden, wenn du eine bestimmte Praxis ausführst. Jetzt haben wir aber ein Problem. Wenn du Dinge in diesem Leben tust, wirst du die Ergebnisse im nächsten Leben erfahren. Wie können wir das prüfen? Dafür müssen wir der Autorität der Schriften vertrauen. Wie prüfen wir die Autorität der Schriften? Dafür gibt es drei Tests. Der erste Test ist, dass alles, was Lord Buddha gesagt hat, durch keine gültige Wahrnehmung, die du hast oder hattest, widerlegt werden kann. Wenn ein Buddha etwas sagt, das nicht dem entspricht, von dem du eine gültige Wahrnehmung hast oder hattest, dann konntest du die Autorität der Schriften nicht prüfen. Aber wenn das, was der Buddha gesagt hat, nicht widerlegt werden kann durch irgendeine Erfahrung, die du gemacht hast, dann ist die erste Prüfung bestanden. Der Test war positiv. Der zweite Test ist, dass das, was der Buddha gesagt hat, durch korrekte Beweisführung nicht widerlegt werden kann. Die Art der Beweisführung, über die wir hier sprechen, ist korrekte, wasserdichte Beweisführung. Es ist nicht schwammige oder ungenaue Beweisführung. Diese Art der Beweisführung ist sehr schwierig. Und wir müssen lernen, wie man dies tut. Also im Westen, wenn ihr auf der Universität wart, habt ihr eventuell etwas Logik studiert. Eventuell schon am Gymnasium. Und diese Logik ist sehr ähnlich zu buddhistischer Logik. Und wir müssen wirklich sehr, sehr gut darin werden. Wir werden in späteren Klassen in diesem Kurs etwas Logik machen. Und in Kurs 13 sprechen wir sehr, sehr viel darüber. So, und der dritte Test ist, dass nichts, was der Buddha vorher sagte, etwas widerspricht, was er später sagte. Das ist ein kniffliger Test. Weil, wenn wir die Sutras wörtlich verstehen, gibt es Widersprüche in dem, was Lord Buddha sagte, an einigen Stellen. Jetzt kommen wir zu dem Thema, ob das, was Lord Buddha sagte, wörtlich genommen werden soll oder ob das, was Lord Buddha sagte, interpretiert werden muss. Zum Beispiel hat Lord Buddha zu jemand gesagt, töte deine Mutter und deinen Vater. Dies kann offensichtlich nicht wörtlich gemeint sein. In dem Zusammenhang, in dem er diese Aussage getroffen hat, hat er über die Haltung der Anhaftung gesprochen. Er hat gesagt, dass der Vater und die Mutter von unseren falschen Ansichten getötet werden müssen. Diese Eltern müssen getötet werden. Er hat nicht über unsere leiblichen Eltern gesprochen. Wie stellen wir also fest, ob das, was der Buddha gesagt hat, wörtlich oder bildlich gemeint war? Es gibt ein ganz, ganz großes Thema im Buddhismus, das Trange genannt wird. Trange bedeutet bildlich, wörtlich. Und Jetsong Kapa hat eine seiner Hauptarbeiten über dieses Thema geschrieben. Und wir behandeln diesen Text in Kurs 15. Wir benutzen drei Regeln, um herauszufinden, ob eine Aussage wörtlich oder bildlich gesprochen wurde. Eine ist, was ist die Intention der Aussage? An was hat Lord Buddha wirklich gedacht, als er diese Aussage getroffen hat? Die zweite Sache, die wir berücksichtigen müssen, widerspricht die Aussage offensichtlich einer Wahrnehmung. Zum Beispiel, wenn man auf eine rote Wand zeigt und sagt, dass sie blau ist. Diese Aussage widerspricht einer gültigen Wahrnehmung. Und der dritte Punkt, den wir berücksichtigen, gibt es eine dringende Ursache, um eine bestimmte Aussage zu machen. Zum Beispiel hat Lord Buddha einigen seinen Schülern gesagt, dass es Dinge gibt, die eine eigene Natur haben. Und er sagte anderen Schülern, dass Dinge keine eigene Natur haben. Und dann stellt sich die Frage, welche von diesen beiden Aussagen ist korrekt? Oder warum hat er diese verschiedenen Aussagen zu zwei verschiedenen Gruppen von Schülern gemacht? Wir müssen diese Dinge untersuchen. Das ist der Zweck von Trange. Und Jetsong Kapa erklärt in seinem Buch, wie die drei großen Schulen des Mahayana, ob eine Aussage von Lord Buddha wörtlich oder bildlich gemeint war. Die Themen, über die diese Schulen sprechen, sind insbesondere Leerheit und die Natur der Dinge. Bezug nehmend, ob wir etwas von Lord Buddha bildlich oder wörtlich verstehen, bezieht sich immer auf seine Vorträge über Leerheit. Und manchmal ist das in seinen Vorträgen über Leerheiten nicht klar. Wir müssen also auch dies genauer betrachten. Wenn wir also über jemanden sprechen, der die gültige Wahrnehmung erlangte, dann ist der, der die gültige Wahrnehmung erlangte, der Siegreiche, Lord Buddha oder jeder Buddha in diesem Zusammenhang. Das impliziert, dass Lord Buddha zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht korrekt war und dass er dann korrekt wurde. Die ersten 16 Bücher des Kangyur sind die Vinaya. Diese Bücher sind voll von Geschichten, wie schlecht sich Lord Buddha in seinem früheren Leben verhalten hat. Die Phrase, der die gültige Wahrnehmung erlangte, bedeutet der ein Buddha wurde. Der allwissend wurde. Der jemand wurde, der nur gültige Wahrnehmungen hat. Wie stellen wir fest, dass der Buddha immer gültige Wahrnehmungen hat? Und die einzige Art, wie wir das feststellen können, ist, indem wir feststellen, dass alles, was er sagt, wahr ist. Wenn ein Buddha die ganze Zeit gültige Wahrnehmungen hat, dann muss es so sein, dass alles, was er sagt, wahr ist. Warum ist das so? Und das ist so, weil, wenn der Buddha etwas sagt, hatte er eine Wahrnehmung davon und diese Wahrnehmung war korrekt. Per Definitionem sind die Wahrnehmungen eines Buddhas korrekt. Deswegen muss auch das, was der Buddha sagt, korrekt sein. Das Einzige, was wir dann noch tun müssen, ist festzustellen, ob das, was der Buddha sagte, wörtlich oder bildlich gemeint ist. Und das ist ein ganz wichtiges Thema. Und das ist der Grund, warum wir Trungay studieren. Und damit beschäftigen wir uns dann in Kurs 15. Wir sprechen von Zeit zu Zeit darüber, aber wir brauchen auch ein gutes Fundament in Logik, in den Lehren selbst, so dass wir verschiedene Lehren miteinander vergleichen können. Wir werden auch darüber sprechen, was Allwissenheit nicht sein kann. Wir werden darüber sprechen, was Allwissenheit nicht sein kann und was Allwissenheit ist in der nächsten Klasse. Und das wird mit veränderlichen und unveränderlichen Dingen zu tun haben. Um euren Geist ein bisschen über veränderliche und unveränderliche Dinge aufzufrischen. Ein veränderliches Ding ist etwas, was sich von Moment zu Moment verändert. Es verändert sich in jedem 64. Teil eines Fingerschnippens. Und ein Fingerschnippen dauert ungefähr eine Drittelsekunde. Es gibt also ungefähr 200 Momente in einer Sekunde. und 200 Mal verändert sich unser Geist pro Sekunde. Aber nicht nur unser Geist ist veränderlich, auch die Dinge selbst ändern sich. Auf die gleiche Art und Weise. Das ist sehr interessant. Ich habe euch gesagt, dass das tibetische Wort für Welt Chikten ist, was so viel bedeutet wie die Basis für Disintegration oder die Basis für Verfall. Nichts kann länger andauern wie einen sehr, sehr, sehr kurzen Moment. Es hat nicht die Stärke, länger zu existieren. Und das ist sehr interessant für uns. Dinge sind veränderlich und sie existieren nicht länger wie eine 200stel Sekunde. Und doch sind sie um uns herum seit ewigen Zeiten. Gewöhnt euch daran. Und es ist sehr wichtig für uns, weil sich unser Geist verändert, können auch die Dinge nicht gleich bleiben. Und das ist gut für uns. Das heißt, wir können allwissend werden. Und was sind unveränderliche Dinge? Ein unveränderliches Ding ist ein Ding, das sich nicht verändert. Von Moment zu Moment. Es kommt in die Existenz und ist, was es ist, so lange, bis es wieder aus der Existenz heraustritt. Ein unveränderliches Ding ist nicht verursacht. Ein unveränderliches Ding führt keine Funktion aus. Die klassischen Beispiele für unveränderliche Dinge sind leerer Raum und die Leerheit selbst. Und die Leerheit ist das Fehlen einer Natur. Das sind alles Ausdrücke und Bezeichnungen, über die wir im Buddhismus sehr viel sprechen. Sie zu verstehen ist die Grundlage für unser Verständnis von anderen Dingen. Und wir müssen uns einfach an sie gewöhnen und sie kennenlernen. Der Geist eines Buddhas ist eine veränderliche Sache. Das ist wahr. Und der Geist eines Buddhas hat frische Wahrnehmungen in jedem Moment. Was heißt, dass sie immer gültig sind? In der Svatantrika-Schule. In der höheren Schule, nach Ansicht der Prasangika, was wir ja alle versuchen zu lernen, dort machen sie sich keine Gedanken über frisch. Dort ist es wichtig, dass die Wahrnehmungen korrekt sind. Was das Verständnis von Pramana ist, korrekte Wahrnehmung. Korrekte Wahrnehmung anstatt von frischer Wahrnehmung. Eventuell hat euch das jetzt verwirrt oder auch nicht. Ende von Klasse 4.